Hier ist Auf Ohren, der schwarzgelb.de Podcast.
Ganz gleich, ob Ole Burg jetzt tatsächlich einen vergrabenen Goldschatz gefunden hat oder ob Borussia Dortmund einfach seriöser auf dem Transfermarkt agiert. Wir versuchen zumindest heute ein wenig der neuen Strategie, die Borussia Dortmund auf dem Transfermarkt anschlägt, ein wenig auf dem Zahn zu fühlen. Und ihr habt es am Wir schon gehört, ich mache das hier selbstredend nicht alleine. Das war allein in einer Zweierkonstellation letztes Mal schon enorm chaotisch. Deswegen bin ich wirklich, wirklich dankbar dafür, dass hier gleich zwei alteingesessene Podcast-Kameraden hier mir zumindest online zugeschaltet sind. Hallo Yannick.
Hallo in die Runde. Also eingesessen, von uns dreien bin ich, glaube ich, Veteran, aber ich bin
viele Schlachten also, schon geschlagen.
Da gibt's, geht so. ich bin nicht Jens, aber ich grüße trotzdem in die Runde. Hi.
Und wahrscheinlich dann der Rookie in der Hinsicht, auch wenn ich glaube, das müsste jetzt Podcast-Aufnahme Nummer 3 sein. Hallo Dominik.
Hallo zusammen, ja, vielleicht mittelalt eingesessen oder so, wenn man es formulieren will.
Ja, okay. Wir arbeiten an unseren Zahlen. Wie angesprochen, es soll heute auf jeden Fall um die Transfers gehen, die bei Borussia Dortmund ja wirklich aktuell gefühlt im Tagesrhythmus sich irgendwie neu aufstellen. Folglich werden wir gleich erstmal einmal zusammenfassen, was überhaupt in diesen ganzen letzten 2 Monaten passiert ist. Dabei geht es sowohl um Abgänge als auch um Zugänge. Wir versuchen das relativ kurz zu halten, was die Abgänge angeht, weil wir über viele der ganzen Spieler auch schon geredet haben. Aber insbesondere bei den Zugängen gibt es wirklich, wirklich spannende Namen, die der gemeine Fan, der vielleicht ein bisschen primär auf die Bundesliga schaut, einfach auch wahrscheinlich noch gar nicht gehört hat. Und dann reden wir auch noch so ein bisschen über das, was noch passieren könnte und auch um das so ein bisschen, was wir uns wünschen. Vorher müssen wir tatsächlich noch ein paar Dinge erwähnen. Da geht es zum einen mal die übliche Feedback-Spalte. Wenn ihr irgendwas habt, was euch an uns stört oder was ihr toll findet, dann schickt uns gerne die E-Mail an podcast@schwarzgelb.de. Gerne könnt ihr auch bei diesjährigen Podcast-Services ein Abo dalassen oder irgendwie mal die maximal positive Bewertung da lassen. Es gilt natürlich genauso wie für Kritik, die irgendwie über Spotify und etwaige Launcher irgendwie dagelassen werden kann. Wir haben neue Motive in unserem Shop, der wirklich, wirklich viel Zeit gekostet hat, den wieder hoch zu launchen und wirklich beeindruckend ist, in welchem Ausmaß da gerade aktuell neue Sachen jeweils aufkommen. Ihr könnt euch da super, super gerne mal durchklicken. Haben auch schon von vielen Leuten gehört, die das Ganze da irgendwie so toll fanden, dass sie sich was bestellt haben. Und auch wenn ihr tatsächlich mal oldschool auf die schwarzgelb.de Seite geht, dann werdet euch auffallen, dass da wirklich Leute viel Zeit investiert haben und der ganzen Seite ein neues Antlitz verliehen haben. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts vergessen, aber das sollte eigentlich relativ solide aussehen.
Also wenn ihr mal sehen wollt, wie ich aussehe, dann könnt ihr im Shop nachgucken und dann müsst ihr raten, wer ich bin.
Eins nach dem anderen. Wir gehen rüber zu den Transfers. Ich würde einmal die Abgänge vorlesen und einmal in die Runde fragen, ob es jemanden gibt, der besonders schmerzt, vielleicht auch positive Gefühle jetzt loslöst, während er jetzt eben bei einem anderen Verein spielt. Der Top-Abgang, sowohl vom Namen her als auch von der Ablöse, ist Karim Adeyemi, der für 22 Millionen, ich bin mir sicher, bei nahezu allen diesen Transfers können noch etwaige Bonuszahlen dazukommen, aber wir haben uns hier einfach mal grob an den Daten orientiert, die bei Transfermarkt.de standen, geht für 22 Millionen nach Katalonien. Cole Campbell für die stolze Ablöse von 6 Millionen zum sympathischen und überhaupt nicht von einem Investor gepushten Aufsteiger aus Elversberg. Julien Duraville hat sein Talent immer leider nur aufblitzen lassen und zieht es jetzt für 5 Millionen in die Ligue 1 zu Olympique Lyon. Jan Couto für alleine mal 3 Millionen Leihgebühr und eine darauf folgende Kaufoption, ich glaube 15 Millionen waren es, geht an den Comer See nach Como. Hier Wettchen, mein herzallerliebster Spieler, den ich irgendwie nie vergessen werde, zieht es zu seinem alten Trainer Mike Thürberg nach Midtjylland. 2,5 Millionen kassiert Borussia Dortmund. Und jeweils ablösefrei und dafür mit hohen Gehalts, Kosten, die erstattet werden, nee, nicht erstattet, aber die zumindest nicht mehr weitergezahlt werden, ist Julian Brandt, den es tatsächlich zu Ajax Amsterdam zieht. Also derjenige, der das hätte vorhersagen können, der, weiß nicht, sollte vielleicht auch mal Lotto spielen. Niklas Süle zieht es zu seinem alten Kreisligisten, zum SV Tiefenbach. Ich glaube, in dem Kontext, im Borussia Dortmund-Kontext wurde der Name auch noch nicht genannt. Salih Özcan zieht es zu Beşiktaş. Und jeweils mit zur Leihe abgegeben wurden Al-Mukaber nach Nijmegen und Dian Ramay, der es bis jetzt tatsächlich geschafft hat, keine einzige Partie für Borussia Dortmund zu absolvieren, der zieht es zurück nach Kopenhagen und ich glaube, auch hier war eine Kaufoption mit verankert. Ich würde
das,
einfach
mal... da war das bei Ramay, war das, oder Ramay, war das, das Gehalt auf jeden Fall gut angelegt.
Ja, ich finde, der sollte auch auf jeden Fall einen Platz in der Legendenmannschaft bekommen. Also, das reicht ja aktuell.
Dafür braucht er nominell mindestens ein Spiel.
Also, da sind teilweise wirklich so Spiele. Ich sag nichts dazu. Ich sag nichts. Dominik, gibt's einen Spieler, der emotional oder fußballerisch irgendwas bei dir auslöst, wenn du auf diese Liste guckst?
Also für meine Sympathie zu Julian Brandt habe ich, glaube ich, genug gesprochen die letzten beiden Folgen, wo ich dabei war. Und das war, also es war irgendwie geil, ihn jetzt im Ajax-Trikot zu sehen, weil es irgendwie so, wie du schon gesagt hast, Anton, so unvorhersehbar war. Aber auch irgendwie so erstmal total befremdlich, ihn so zu sehen. Aber er wirkt irgendwie glücklich, das finde ich gut. Hoffe, er macht sich da. Ansonsten, weiß ich nicht, so tragisch halt irgendwie finde ich dann doch irgendwie Adeyemi von dem, was man erwartet hat, was ich auch erwartet habe, als er kam und was es dann jetzt am Ende so war. Ist gut, dass er jetzt, ist gut, dass er bei Barca ist, aber trotzdem, was Anspruch vielleicht damals war, auch auf Fanseite und die Hoffnung, die ich mit ihm verbunden habe, als er kam, versus das, was man jetzt erlebt hat in den Jahren, ist, glaube ich, ja, ein bisschen schade, aber wahrscheinlich am Ende die bessere Lösung für alle.
Ich glaube, man kann wirklich eine Debatte aufmachen, wer von beiden Spielern der war, bei dem die Spanne zwischen Erwartungen und tatsächlicher Leistung größer auseinandergehen. Also ich finde, Adeyemi und Brand jeweils haben wirklich große Euphorie damals ausgelöst. Ich glaube, Brandt noch mal ein bisschen mehr, weil das wirklich wie so ein Gamechanger gewirkt hat nach dieser wahnsinnig überragenden Saison, die er damals unter Peter Bosch in Leverkusen gespielt hat. Und dann ja auch in diesem Transferfenster kam, wo sich Leute noch darüber gefreut haben, also effektiv alle sich darüber gefreut haben, dass Borussia Dortmund Nico Schulz als Linksverteidiger holt, Mats Hummels zurückholt und Thorgan Hazard auch vom damals noch Konkurrenten Borussia Mönchengladbach holt. Das hätten sich, glaube ich, alle ein wenig erfolgreicher vorgestellt, wie das da Ganze abgelaufen ist. Janik, hast du irgendeinen anderen Namen da reinzuwerfen?
Ich möchte erst mal sagen, dass mir aufgefallen ist, jetzt, wo ich mir diese Liste anschaue, bei den Abgängen, für die wir eine Ablöse bekommen haben, oder eine Leihgebühr in dem Fall, kann man, glaube ich, die Überschrift wählen, nicht eingelöstes Versprechen. Also sowohl Karim Adeyemi, Cole Campbell, Julian Dereville, Jan Kaut oder Kautu. Ich weiß es bis heute nicht. Ich meine, jetzt ist es auch egal. Aber Wädchen, das sind alles Spieler, die natürlich mit einer gewissen Erwartung verbunden zu Borussia Dortmund gegangen sind. Und keiner von diesen Spielern konnte die leider erfüllen. Selbst ein Karim Adeyemi, der seine wirklich, wirklich starken Momente hatte. Also wirklich, der hatte Weltklasse-Momente. Ich muss immer an dieses, also wenn ich an Karim Adeyemi denke, muss ich immer an diesen ewigen Champions-League-Run denken. War das gegen, helft mir aus.
Chelsea zu Hause.
Chelsea. Genau, Chelsea. Gegen Chelsea. Musste eine langsame Mannschaft sein, stimmt, Chelsea.
Ist der Gegenspieler damals.
Und wo er die da in Grund und Bogen läuft und das Ding reinschiebt, hat man leider viel zu selten gesehen. Natürlich, weil sich die Gegner auch drauf eingestellt haben, so ist es nicht. Aber, und nicht jeder ist so doof wie Chelsea. Aber nichtsdestotrotz fand ich immer schade, weil ich hatte irgendwie doch eine gewisse Sympathie für ihn übrig. Möchte ihn aber auch jetzt nicht nennen, weil Dominik ihn schon genannt hat. Ich muss irgendwie sagen, also bei Kiel Wädchen tut es mir wirklich ein bisschen leid. Hat nie den Punkt erreicht, wo man sagen kann, der ist wirklich ein Kaderspieler oder ein Spieler geworden, den man regelmäßig einsetzen kann. Wenn er gespielt hat, waren das immer nur so diese 10 Minuten und da hat sie, man hat gesehen, was da ist, aber irgendwas, was dann diese Konkurrenzfähigkeit herstellt, um dauerhaft im Kader mitzuhalten, hat dann einfach gefehlt. Und bei ihm wünsche ich mir einfach, dass er unter unserem lieben Ex-Kollegen wieder zu alter oder zur ersten richtigen großen Stärke findet und dann vielleicht auch da glücklich wird. Ist ja nun mal eine Liga, die ja eine Klasse tiefer ist und ja, ich wünsche mir, dass er bei Tölberg Fuß fasst und glücklich wird. So, wie Julian Brandt bei Ajax, auf jeden Fall. Also das auch, auf jeden Fall. Und Niklas Süle natürlich, SV Tiefenbach, sensationell. Direkt erstmal 8-2 auf den Sack bekommen. Ist so zum Saisonstart. Kennt er ja von Dortmund im Supercup gegen Bayern. Da gibt's ja auch erstmal schon eine Klatsche. Also nichts Neues.
Aber das ist schon tragisch, ne? Also ich habe gerade noch mal geschaut. Der ist fast genau ein Jahr älter als ich. Also der ist ist Champions-League-Sieger geworden. Und stand vor 2 Jahren im CL-Finale mit uns und spielt dann jetzt da in der Kreisliga. Also so sehr man da irgendwie jetzt auch die vergangenen Jahre immer mal drüber geschmunzelt hat, ist es schon echt erschreckend, wie schnell das dann doch in diesem Geschäft bergab gehen kann. Das
ja, aber
ist
krass. Bei ihm war ja immer, ich habe immer so das Gefühl gehabt, der war auf Kante. Also das Trikot war auf Kante und dann und er war halt
das
auch
Trikot immer. War im Tiefenbach auch auf Kante. Hast du das gesehen? Oder? Ja, das war wirklich. Also jetzt, ich will ja wirklich nicht gemein sein, aber
die haben keine größeren
Trikots gehabt. Ich glaube, das Ende der Profikarriere wurde gebührend zelebriert in Niklas Süles.
Das war ja schon vorher so. Ich meine, er hat ja auch im Anschluss an seine Bekanntgabe des halben Karriereendes hat er ja auch einen Witz draus gemacht und zu diesem Podcast dann Burger mitgebracht und so. Aber ich meine, bei ihm war es, glaube ich, wirklich so, er hat das so mit Biegen und Brechen, hat er so eine Form gehalten, dass er irgendwie spielen kann. Und in dem Moment, wo er gesagt hat, so, jetzt ist vorbei, ich glaube, da war das einfach, ist das jetzt einfach vorbei. Und ich sage, ich gönne ihm alles, alles, was ihm schmeckt und alles, was er mag und alles, er soll sich wirklich ausleben. Ich glaube, Geld hat er trotzdem genug, war ja auch Topverdiener bei Borussia Dortmund, da sprechen wir ja auch sicherlich nochmal drüber, über das Gehaltsgefüge. Aber, also der hat ausgedient. Der kann ja jetzt bei Tiefenbach, muss er jetzt, ich weiß nicht, ob er da Gehalt kassiert. Ich hoffe für ihn nicht. Oder für Tiefenbach.
Also, meines Wissens nach kassieren mehr Spieler in unterklassigen Ligen Geld, als man erwarten würde. Ich würde jetzt aber meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dafür, dass Niklas Süle da irgendwie bezahlt wird. Wenn ich mir die Liste angucke, könnte ich natürlich jetzt einen halben Podcast über Kehrwettchen machen. Ich habe tatsächlich einen Artikel über ihn geschrieben, als er tatsächlich gegangen ist. Also wenn ihr irgendwie da wieder drankommt, dann könnt ihr euch das Ding gerne nochmal durchlesen. Es ging halt so ein bisschen um Lieblingsspieler, Erwartungen und einfach so das Gefühl von einem Jungen aus der Region, der halt irgendwie mal wieder diesen Weg in den Profikader schaffen könnte. Aber tatsächlich möchte ich noch eine Honorable Mention nennen. Ich glaube, wenn die Karriere ein bisschen anders verlaufen wäre und der einigermaßen hätte gesund bleiben können, wäre Julien Duranville mittlerweile in einer Stratosphäre angekommen, in der er niemals wieder für Borussia Dortmund gespielt hätte. Also, wir haben ja alle schon wirklich, wirklich gute Talente gesehen, die Linien da auf und runter gelaufen sind, ob es Dembélé war, ob es Sancho war. Was Duranville in jungen Jahren teilweise gezeigt hat, und es war wirklich immer nur, dass er es aufblitzen lassen, er hat es nie konstant gezeigt oder so. Aber was der konnte, das war irre. Also diese Tempowechsel, wie viel, der hat ja effektiv keine Hüfte gehabt, der ist ja von einer Seite irgendwie zur anderen gehüpft und hat Barcelona zweimal wirklich aussehen lassen wie Schulkinder. Das ist halt irre, der ist halt einfach, der Körper hat nicht das gewollt, was er gewollt hat, also der konnte ja keine 2 Meter gehen, ohne dass er sich irgendwie verletzt hat. Und dann hat er halt auch das Problem gehabt, dass er nicht zwingend der Spieler ist, auf den ein Trainer wie Niko Kovac setzt. Und das ist jetzt nicht mal böse gegenüber Niko Kovac gemeint, aber das war halt einfach dann wrong guy, wrong time. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht allzu schlecht aussehen, wobei doch, ich würde ihm schon gönnen, dass er eine gute Karriere hat. Aber ich glaube, Borussia Dortmund könnte schlecht aussehen, wenn Duranville auf einmal eine Phase hat, wo er einigermaßen gesund bleiben kann.
Ist ja nicht der erste Transfer, ne, den wir abgeben. Spieler, der bei uns nicht funktioniert hat. Stichwort Isak, Immobilie.
Ja, aber das ist tatsächlich einer der wenigen. Also Isak ist immer der Erste, den man nennt. Aber der Nächste, also
Immobilie hat er in Lazio, Alter, ist klein, kurz und klein geschossen, ne?
Fair, aber Ciro Immobile, ich glaube, der funktioniert einfach nirgendwo anders als Italien. Also der hat Borussia Dortmund.
Der braucht, der muss ja zum Essen, zum Pizzaessen eingeladen werden. Dann geht das auch. Und ich sehe gerade, ich habe gerade nachgeschaut, ich wusste das ehrlich nicht. Wir haben für Duranville ja damals 13 Millionen an Anderlecht bezahlt.
Der war ein Jahrhunderttalent bei
Anderlecht.
Also es gibt ein Interview mit Company, wo.
Das war 2023, ja.
Wo der gefragt wird, der hat damals noch Duranville trainiert. Es gibt ein Interview, wo er gefragt wird, wen er als zukünftigen Weltfußballer sieht. Er hat, glaube ich, Haaland Mbappé genannt und im Atemzug dahinter Duranville. Ungelogen. Findet man im Internet.
Mit 2 von 3 gut gelegen.
Auf jeden Fall. Ja.
Absolut.
Also er lag ja auch, wenn ich Anton so zuhöre, er lag ja auch nicht ganz falsch. Es war einfach nur dann.
Das Talent ist
der
ja jetzt
Körper
nicht,
hat nicht, nicht mitgemacht.
Es wird, er hat ja das Talent nicht versteckt. Es ist ja aufgeblitzt hin und wieder. Aber naja, ist jetzt, bringt jetzt ja auch nichts irgendwie über die Vergangenheit da irgendwie
groß. Aber Anton, wie ist denn deine Gefühlslage jetzt mit dem Abstand zu Wärtchens Transfer? Wie geht's dir gerade so? Wie groß ist der Herzschmerz?
Also emotional und rational sind da wirklich Welten dazwischen. Also ich habe ja irrational viele Bochum-Spiele auch letztes Jahr geguckt, also sowohl im Fernsehen als auch durch gute Bekannte und meinen besten Freund, der halt Bochum-Fan ist, der mich ab und zu mitgenommen hat, auch vor Ort. Es hat schon einen Grund gehabt, dass der teilweise nicht selbst bei Bochum irgendwie in die Startelf gefunden hat. Also die Kaderstruktur in Bochum war fatal. Also der ist halt für eine Rolle geholt worden, die es effektiv nicht gab. Und dann wurde der Trainer nach fünf Wochen rausgeworfen. Klar, hat es ein bisschen länger gedauert, ist auch scheißegal. Aber dann wurde er auf einmal als Flügelspieler eingesetzt und als Wingback und in den verschiedensten Rollen, die ja effektiv eigentlich alle nicht zu ihm gehörten. Aber ich glaube nicht, dass du nach so einer Saison als Borussia Dortmund zu so einem Spieler sagen kannst, ja, wir planen mit dir. Also ich glaube, es ist schon die richtige Entscheidung gewesen, dass er zu Michelon gewechselt ist. Ich finde es ein bisschen schade, dass man nicht mehr die Hand auf diesem Transfer hat. Also irgendwie eine Rückkaufoption oder sei es irgendwie, weiß nicht, ihn nur noch mal per Leihe abgegeben hat. Aber wenn das jetzt ist, dann glaube ich auch nicht, dass man die Brücken so verbrannt hat, dass man den nie wieder zurückholen könnte. So.
Ich finde es bei BVB irgendwie so, ich bin so ein bisschen allergisch auf Laien inzwischen, was bei BVB so passiert, weil ich habe noch bei keinem das Gefühl gehabt, dass die Laie gefruchtet hat, ausgeklammert vielleicht hier Holstein Kiel.
Tom Rothe,
der ja dann aber nicht mehr bei BVB geblieben ist.
Der Ähnliches kann man mit Isak sagen. Der ist in Holland damals ausgeliehen worden, hat in 15 Spielen irgendwie 13 Tore geschossen, ist dann aber abgegangen, weil er auch keine Lust mehr hatte, bei Favre auf der Bank zu sitzen.
Der Lucien, genau.
Ja. Der Spieler, ja, der mir noch eher eingefallen ist, ein Spieler, den man vielleicht zu früh abgegeben hat, der auch bei Borussia Dortmund gespielt hat, ist Mikel Merino.
Digga, was macht der denn?
Wenn man so die Spanien-Spiele gesehen hat, er und wie also
ist immer geworden und hat
Nationalelf auch krass.
Irgendwie 3 Tore irgendwie in der Endrunde geschossen. Ich glaube, 2 waren es.
Oh, okay. Ja, ich habe die WM nicht verfolgt, deswegen.
Das hört man raus. Na gut. Ich glaube, die restlichen kann man mehr oder weniger abhandeln, ohne dass man.
Unter ferner liefen hier. Genau. Salih Özcan löst nichts aus. Wobei ich den auch immer okay fand. Ich muss immer sagen, wenn er kam, wusste ich, ist nicht scheiße. Er reißt ja jetzt keine Bäume aus, aber es ist okay. Na, ja, aber wie gesagt. Ist okay. Also ich finde, auf der Abgangsseite hat Ole Buk gute Arbeit geleistet. Oder wie seht ihr das?
Ja. Also ich finde, man hat sich von vielen Altlasten getrennt. Das merkt man ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass Buk wenig Bezugspunkte zu Transfers hat, die er nicht selber gemacht hat. Und dass er da auch wenig Probleme hat, die auch relativ früh schon abzugeben. Und das ist ja auch verhältnismäßig gut. Ich glaube, es gibt noch 1-2 Spieler, wo ich so sagen würde, wenn die jetzt gehen würden, wäre ich nicht wirklich traurig? Du bist gemutet?
Ja, ich möchte an dieser Stelle noch sagen, wenn er Sabitzer noch los wird, dann können wir ihn jetzt schon ein Denkmal bauen, weil der verdient sich ja dumm und dämlich in Dortmund und den aus dem Vertrag rauszuquatschen. Ey, alles Gute, Ole. Und das ist vielleicht der richtige Zeitpunkt. Wir hatten es vor der Folge angesprochen. Wir wollten einmal das Datum nennen, unsere Aufnahme, damit wir. Damit ihr alle wisst, dass wir, was wir wissen können und was nicht. Falls jetzt zu diesem Zeitpunkt Marcel Sabitzer schon weg ist. Wir haben heute den 20.08.26 und wenn ihr die Folge hört und Marcel Sabitzer ist weg, dann freue ich mich. Wisst jetzt, dass ich auf jeden Fall eine Party gefeiert habe. Nichts gegen Marcel Sabitzer. Ich fand den immer solide, nur zu teuer und und zu wenig konstanter Impact aufs Spiel. Anderes Thema. Aber 20.08. ist unser Aufnahmetag. Also mehr können wir nicht wissen. Wenn jetzt noch irgendwas passiert ist, bei Abgang oder Zugang gleich, dann wisst ihr, dass wir das nicht wissen konnten.
Ich wollte nur sagen, weil Janik gerade fragte, wie wir die Abgänge bewerten. Und das geht ehrlicherweise, finde ich, gerade so in den letzten Tagen völlig unter, was auf der Abgabenseite so richtig passiert ist. Also gerade wenn du fragst, was Ole Buk gemacht hat, dann hatte ich jetzt ehrlicherweise so ein, zwei, auch gerade bei den Laien und so weiter, nochmal vor unserer Aufnahme googeln müssen und gedacht, ah ja, krass, stimmt, da kam ja vor 2 Wochen oder so die Bekanntgabe. Ist jetzt so ein bisschen bei dem, was dann auf der Zugangsseite alles passiert ist, ehrlicherweise bei mir ein bisschen untergegangen, was los war. Und ich hatte auch den ganzen Ablösen nicht mehr so konkret im Kopf, wie sie jetzt bei uns drinstehen im Skript.
Ja, das ist definitiv fair. Ich wollte nur sagen, ich habe auch schon diverse Schubkarrendienste angeboten, was Marcel Sabitzer und einen potenziellen Abgang angeht. Aber da muss man jetzt ja auch nicht zu viel irgendwie Salz in die Wunde streuen oder irgendwie gemein werden. Auch wenn es Compilations gibt, wie er einfach im Deckungsschatten seiner Gegenspieler steht und einfach überhaupt nichts macht. Aber naja. Kommen wir zu den Zugängen. Zu den freudigen Themen. Es gibt neue Spieler zu vermelden. Ich würde das Ganze einmal ein bisschen chronologisch durchgehen. Justin Lermer und Kaspar Pratsch haben wir meiner Erinnerung nach schon in genau dieser Konstellation zumindest angerissen. Das müsste die Folge gewesen sein, wo wir über das Bayern-Spiel geredet haben. Ist gefühlt auch schon eine halbe Ewigkeit her. Aber die riesen Takeaways zu den beiden Spielern haben wir jetzt eh noch nicht wirklich gesammeln können über die Vorrunde hinweg. Wenn überhaupt, dass beide noch ein bisschen brauchen, um sie irgendwie relevant in der ersten Mannschaft werden zu können. Es wird auch nicht umsonst bei beiden darüber geredet, dass man sie vielleicht nochmal ausleihen könnte. Aber das wird sich, wie gesagt, auch in der Zukunft zeigen. Der erste Transfer für den Sommer, der dann richtig feststand, war dann Joan Gadou, ein französischer Innenverteidiger, der aus Salzburg kam. Auch diverse Vergleiche schon mit Dayot Upamecano irgendwie, ja, wie soll ich sagen, herbeigeführt hat. Hat ein wirklich gutes Tempo, ist eigentlich körperlich wirklich, wirklich ausgereift. Also ist wirklich eine absolute Kante. Das Spiel mit Ball ist noch ein wenig ausbaufähig. Das muss man einem jungen Spieler aber selbstredend auch einfach zugute halten. Ich glaube, der hat auch einen relativ sicheren Stammplatz jetzt mit den Verletzungen von Schlotterbeck und Can auf der rechten Innenverteidigerposition. Dazu kam dann auch das große, wie soll ich sagen, ich sag mal, das Domino-Rollen in Gang. Und ich würde einmal ganz kurz meine eigenen Notizen vorlesen, weil diese ganze Timeline finde ich eigentlich hochgradig interessant. Karim Adeyemi geht mehr oder weniger überraschend zum FC Barcelona. Borussia Dortmund braucht einen Ersatz und findet ihn dann in Konstantinos Karezas, einem rechten oder einem Halbraumspieler aus Genk, der ursprünglich aus Griechenland kommt. Dann weiß ich nicht, ob Ole Boog irgendwie im Lotto gewonnen hat oder einen vergrabenen Goldschatz von Aki Watzke gefunden hat. Auf jeden Fall scheint Borussia Dortmund noch ordentlich Geldreserven übrig zu haben und ist gewillt, sämtliche Rekordausgaben zu sprengen für Kölns Top-Talent Said Elmaler. Das funktioniert dann aber nicht, weil Köln sich trotz sämtlicher Angebote, die man irgendwie verschickt hat, nicht hat locken lassen, ihren Topstar abzugeben. Und das hat man auch relativ stark über die Medien verbreitet, dass diese Causa jetzt einfach geschlossen ist und folglich musste Borussia Dortmund auf Plan B zurückgreifen und dieser Plan B hat sich dann tatsächlich nicht einmal, ich glaube Montag kam er, oder die Transfermeldung kam irgendwie montags, während das abgelehnte Angebot müsste ich am Freitag gekommen sein. Also Ole Boog hat übers Wochenende wirklich ordentlich geschuftet und konnte dann Giannis Konstantelias, ich will den immer amerikanisch aussprechen, ich weiß selber nicht warum, holen aus Saloniki, während dort schon Fans Flughafen und Geschäftsstelle versucht haben, lahmzulegen. Sagt vielleicht auch einfach viel darüber aus, was sie vom Spieler gehalten haben. Ach so, und dann gibt's auch noch Joey Fährmann, der mehr oder weniger für mich aus dem Nichts kam und auf einmal ebenfalls die gängigen Transferjournalisten mit der Nachricht kam, dass der Niederländer aus, ich glaube, Eindhoven kam er. Tatsache. Für 22 Millionen, dass der ebenfalls das Mittelfeld verstärken wird. In all diesem Chaos der ganzen Transfer-News, die dann irgendwie über uns hereingeprasselt kamen, wer von diesen Spielern, würdet ihr sagen, hat den größten Faktor, auf den ihr euch freut, wenn ihr das nächste Mal irgendwie über das Veranstalten steht?
Boah, gute Frage. Ich hoffe ja so ein bisschen also von Karezas hat man natürlich jetzt schon ein bisschen mehr gesehen als von Konstantelias und von Fährmann, einfach durch die Testspiele, die er mitgemacht hat, was natürlich beides mal, ich habe ehrlicherweise zugegebenermaßen nur die Highlights geschaut, die ja relativ schnell draußen waren, wo er gegen Arsenal dieses wirklich schöne Tor geschossen hat, gegen AS Rom diesen krassen Lattentreffer hatte, also es hat schon hat schon sehr viel Bock gemacht. Und weiß ich nicht, vielleicht mehr als auf so einen Einzelspieler freue ich mich, dass es nach diesem El Mala-Ding, und du hast es, glaube ich, echt gut vorgetragen, Anton, so schnell danach den Vollzug gab bei den anderen beiden. Also das ist schon cool, dass man anders als bei vielen anderen Transfers nicht so viel Getwittere oder Newsartikel über wie sind jetzt die Modalitäten, die der BVB da gerade bietet? Was ist das für ein Spieler? Wer kommt da jetzt? Wer ist da im Anflug? Wo ist jetzt auf Flightradar 24 der Flieger, der jetzt gleich am Dortmunder Flughafen landet? Kamen die doch so ein bisschen wie Kai aus der Kiste. Und das war schon echt eine schöne Abwechslung. Also da habe ich mich dann doch sehr gefreut, dass man da so schnell Ersatz schaffen konnte. Weil sonst, muss ich sagen, nach dieser El Mala geplatzten Sache am Freitag, wenn da nichts gekommen wäre, wäre ich ein bisschen nervöser geworden jetzt so kurz vor der Saison. Also so fand ich es vor allem gut, dass man so schnell zwei neue geholt hat.
Ich fand es auch bemerkenswert, wie schnell man reagiert hat. Und es zeigt einfach, dass man mit Ole Boke einen Sportdirektor hat. Ich kann nicht, also sportlich müssen wir abwarten, wie die Transfers funktionieren. Aber ich finde es schon in der Handhabe der ganzen Situation einen deutlichen Fortschritt gegenüber Sebastian Kehl, dass man einfach Alternativen hat. Du hast gerade vom Plan B gesprochen. Der BVB hat ja dann immer im Anschluss, was bleibt ihm auch übrig, dementiert, dass es Plan B ist, weil Plan B klingt immer schlechter als Plan A. Ich glaube schon, dass man sich beim BVB auch Gedanken gemacht hat, okay, wir können mit El Mala in die Saison gehen und dann spielen wir entsprechend ein bisschen stärker über die Flügel und werden das Spiel zum Teil dann auch auf El Mala fokussieren. Jetzt hat man die Möglichkeit, das eben auf über zwei Spieler abzufedern und dann das Spielsystem entsprechend anzupacken oder zu verändern, weil anzupassen, so ist der Begriff. Weil du kannst jetzt natürlich mit den beiden Spielern halt das Spiel anders aufziehen. Kommen wir ja gleich nochmal zu, wie die so ticken, die beiden, die jetzt für anstatt El Mala gekommen sind. Genau, und ich finde einfach, das insgesamt, wie Ole Boke das gehandhabt hat, das zeigt einfach, dass dann der einfach ein gutes Stück professioneller oder stärker in Transfergeschichten ist, weil der hatte einfach was in der Hinterhand. Und das war ja bei Sebastian Kehl schon immer so spürbar, dass der schon ziemlich viel auf alle eine Karte gesetzt hat. Und wenn der einen Spieler haben wollte, dann musste es dann auch der sein. Und wenn es der nicht wurde, dann sah man immer ein bisschen blöd aus und musste Panikkäufe machen im Winter. Weil Sebastian Kehl keine Hinterhand hatte. Genau, ich würde vielleicht noch, bevor wir dann auf die einzelnen Spiele eingehen, noch mal über diese El Mala-Geschichte kurz sprechen. Es ist jetzt viel davon auch gesagt worden. Wir müssen das jetzt auch nicht mehr allzu breit treten. Aber mich würde jetzt mal von euch beiden interessieren. Der BVB hat ja die Transferverhandlungen, also der BVB hat sich eine Deadline, oder eine, nicht Deadline, sondern eine Summe gesetzt, eine Grenze, eine finanzielle Grenze von diesen rund 50 Millionen, die sie ja zuletzt dann auch geboten haben und ist nicht darüber hinausgegangen. Ich habe jetzt bei euch schon so ein bisschen rausgehört, aber vielleicht könnt ihr es ja nochmal ausführen. Würdet ihr sagen, diese ganze der BVB beendet die Transferverhandlung, ist das eher ein Win für den BVB, ein Win für den 1. FC Köln, weil ich gerade die Push-Benachrichtigung bekommen habe, dass El Mala jetzt beim 1. FC Köln verlängert hat, also er geht nicht zu den Rabas nach Leipzig. Also ist es jetzt eine Win-Win-Situation tatsächlich am Ende des Tages? Win-Win-Win, BVB, Köln, El Mala. Ist es Win-BVB oder Win-Köln? Also wie schätzt ihr das ein? Ich tue mich da noch ein bisschen schwer, weil ich habe jetzt auch in unserer Redaktion verschiedene Stimmen gehört. Wie seht ihr das denn?
Also für mich ist es ein fanfreundschaftliches Unentschieden, ehrlicherweise. Also jetzt im Ernst, weil ich finde, das, was man danach gelesen hat, dass dann viele gesagt haben, boah, Kessler, dem wird das noch sowas von auf die Füße fallen, völlig verzockt. Oder genau die andere Meinung von wegen, ja, jetzt biet doch noch 2 oder 4 Millionen, je nach Berichterstattung war es ja unterschiedlich, was jetzt die gebotene Sockelablöse war, biet doch das mehr, dann haben wir ihn endlich und dann ist er endlich da. Also ich finde, hat sich natürlich alles jetzt so ein bisschen gezogen, aber es war für keine Seite jetzt irgendwie, finde ich, unrühmlich. Also Dortmund ist natürlich gut, kam jetzt sehr gut weg, finde ich, von dem, was ich natürlich da irgendwie, was man gelesen hat, dass man sagt, okay, du hast Angebote gemacht, aber du gehst keinen Schritt zu weit. Das Argument fand ich auch ein bisschen zu viel bemüht. Carsten Kramer hat ja irgendwie gesagt, wir haben jetzt sinngemäß, nicht wörtlich zitiert, wir haben wirtschaftliche Vernunft walten lassen, was ich ein bisschen weird finde, weil du warst bereit, in Summe dann vielleicht so um die 55 Millionen zu bezahlen für sicherlich einen ultra geilen Spieler, der eine super Bundesliga-Saison gespielt hat, aber halt eine. Und ob du da jetzt auf diese 55 nochmal 2, 4, wie viel auch immer drauflegst, ist jetzt nicht so viel unvernünftiger, als schon mal direkt mit so einer Summe ins Rennen zu gehen. Also du hättest ja nicht nochmal 10, 20 Millionen draufgelegt. Deswegen konnte ich das nicht, fand ich das jetzt nicht so ganz überzeugend. Aber am Ende des Tages, finde ich, kommen da beide gut bei weg. Köln hat halt also relativ gute Verhandlungsposition gehabt. Der hat bis 2030 Vertrag. Willst du so jemanden dann für 50 Millionen abgeben, wenn vielleicht die Perspektive ist, lass den nochmal eine gute Saison spielen, lass den nochmal so, wie auch der andere Kader bei Köln aussieht, so krass herausstechen aus seiner Mannschaft wie in der letzten Saison, dann wirst du auch mehr für den bekommen, wenn dann wirklich nochmal ernsthafteres Interesse aus anderen Ländern kommt. Von daher, ich finde, sind jetzt beide gut rausgekommen. Dortmund natürlich im Rückblick betrachtet vor allem deshalb gut rausgekommen, weil du sehr schnell die beiden Alternativen hattest oder die beiden Neuen dabei hattest. Deswegen finde ich, sind beide jetzt ultra gesichtswahrend da rausgegangen.
Ich muss gestehen, ich habe, also selbst während ihr jetzt gerade geredet habt, sind mir noch irgendwie 4 weitere Gedanken gekommen. Deswegen muss ich jetzt mich gerade so ein bisschen konzentrieren, dass ich die jetzt ansatzweise nacheinander irgendwie abarbeite. Meine Mutter wird ein Herzklabaster kriegen, wenn sie das Ding jetzt, warum auch immer, hören sollte, weil sie sich immer beschwert, dass wenn ich über Fußballtransfers rede, dass es immer klingt wie Menschenhandel. Aber man muss, glaube ich, wirklich einfach Said El-Mallah als das für einen Verein sehen, als das, was er gerade ist. Und das ist einfach ein Riesen-Asset. Also Said El-Mallah ist die höchste Wertanlage, die der 1. FC Köln aktuell hat. Und Borussia Dortmund und der FC waren sich zu 100% einig, dass diese Aktie El-Mallah effektiv nirgendwo anders hin kann als steil nach oben. Und dabei gehen sie davon aus, dass er nicht wie von Julian Nagelsmann in der Nationalmannschaft ignoriert wird, sondern dass Jürgen Klopp ihn irgendwie nominiert und dass er da auch nochmal herausstechen kann. Es gibt einen sehr legitimen Case, dass wenn El-Mallah die Leistung bestätigt, die er letztes Jahr in der Bundesliga gemacht hat, dass er dann für keinen Bundesliga-Verein mehr finanzierbar ist. Also ich war eigentlich schon überzeugt, dass er dieses Jahr für keinen Bundesliga-Verein finanzierbar ist, weil ich nicht wirklich daran geglaubt habe, dass Borussia Dortmund das, was man sonst für Spieler ausgibt, so sprengen oder gewillt ist, so zu sprengen, wie sie es den Medienberichten nach zu sprengen gewesen wären. Jetzt glaube ich, dass Said El-Mallah dieser Mannschaft sehr gut getan hätte. Ich glaube, ein 1-gegen-1-Spieler, der auch primär den Ball auf dem Flügel bekommt, ist etwas, das wir nicht im Kader haben. Und das haben wir auch nicht dadurch, also wir werden gleich noch über Konstantelias reden, aber ich glaube, der ist kein Flügelspieler, wie El-Mallah es wäre. Einfach vom reinen Profil her. Es gibt einen legitimen Case, dass der beste Spieler, den wir aktuell im Kader haben, der den Ball an der linken Seite empfangen kann und von da ins 1-gegen-1 zu gehen ist, ich glaube, mittlerweile ist er 17, Matthijs Albert ist. Das ist ein Spieler, der 5 Minuten irgendwann mal gegen Freiburg bekommen hat. Aber das, ansonsten haben wir einfach dieses Spielerprofil aktuell nicht. Also ich glaube, das wäre schon ein Transfer gewesen, der den BVB weiter hätte bringen können. Gleichzeitig bin ich mir auch nicht sicher, ob ein gewisser Teil dieses Transferwunsches war, dass man eben den nächsten deutschen Nationalspieler bei sich in den Reihen stehen hat. Das ist auch früher schon immer mal wieder die Transferstrategie gewesen, insbesondere unter Sebastian Kehl, dass man Spieler geholt hat, die den nächsten großen Schritt in der Nationalmannschaft machen. Schlotterbeck, Nico Schulz, Michael Zorc. Niklas Süle hat dazugehört, Emre Can hat dazugehört, selbst hier Mario Götze, André Schürrle, wenn man richtig weit zurückgeht. Sie wollten eigentlich immer so ein bisschen Konkurrenz dafür haben, dass es nicht der FC Bayern in der deutschen Nationalmannschaft ist. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass sie das dazu verleitet, wirtschaftlich unvernünftig zu sein, um Carsten Kramers Wortweise zu bemühen. Aber anscheinend hatten sie diese klare Grenze und die hat man dann auch eingehalten, was ich glaube, rückblickend betrachtet, definitiv vernünftig war. Wenn man allerdings überlegt, dass ich jetzt meinen letzten Punkt vergessen habe, großartig, in meinem Herz schlagen da so ein bisschen 2 Herzen, um ehrlich zu sein. Ich glaube,
in deinem Herz schlagen 2 Herzen.
Ja, weiß auch nicht, was heute los ist.
Aber ist es gar nicht mehr so heiß?
Das ist fair. Es ist einfach nur, weiß nicht, fast schon spät für meinen Tagesrhythmus, keine Ahnung. Nein, ich würde einfach abgeben. Ich glaube, ich habe zu viel geredet am Stück.
Alles gut. Ich hab ja auch die Frage gestellt, deswegen hole ich mir den Ball jetzt auch noch mal eben einmal zurück. Genau, also ich war da auch, ich bin aber ehrlich gesagt ziemlich zufrieden damit, dass man, wie man sich jetzt auch, in welche Richtung man sich da entwickelt hat. Und eben, man mag sich das gar nicht vorstellen, ne? Worst-Case-Szenario ist, Emala verletzt sich in dem ersten Testspiel gegen, oder jetzt im Supercup gegen Bayern, derart, dass die halbe, mindestens die halbe Saison ausfällt. Best-Case-Szenario ist, der schlägt richtig ein und Borussia Dortmund hätte den nächstes Jahr schon für 120 Millionen verkauft. Dazwischen liegt wahrscheinlich irgendwo die Wahrheit. Ja, letztendlich halte ich das tatsächlich, die Investitionen dann in einen breiteren Kader für sinnvoller. Zumal die Spieler, die man jetzt geholt hat, Joey Fährmann vielleicht jetzt mal ein bisschen ausgeklammert, weil der schon mit 27, der ist ja schon fast Opa. Würde ich aber noch in seiner Prime sehen. Vor allem in junge Spieler investiert hat, auch viel Geld in junge Spieler investiert hat, die man nicht holt, um sie quasi, die man nicht in ihrer Prime holt, sondern die man holt mit dem Blick auf eine Wertsteigerung, sodass man einen Karezas vielleicht auch in 3 Jahren, hoffentlich bleibt er 3 Jahre, dann auch schon für das mindestens Doppelte, wenn nicht sogar Dreifache verkaufen kann. Und von daher halte ich das, glaube ich, für die rational sinnvollere Entscheidung. Elmala wäre schon ein hohes Risiko gewesen. Der kann ja auch sein können, dass der total floppt. Und der floppt jetzt nächste Saison irgendwie aus irgendwelchen Gründen, was ich mir zwar nicht vorstellen kann, aber ausschließen kann man es auch nicht in dem Alter. Das wäre ja auch keine sichere Bank gewesen, die Borussia Dortmund da holt. Und da 50 Millionen auf den Tisch für einen Spieler, wo es immer noch ein paar Unklarheiten, Variablen gibt, die dann noch sehr deutlich sind, fand ich dann gut, dass man da den klaren Punkt gesetzt hat, okay, 50 Millionen, das ist unsere Grenze, Köln sagt nicht zu, dann ziehen wir halt unsere zwei Asse aus dem Ärmel und gut ist die Sache. Und wie du sagst, Dominik, beide gehen da gesichtswahrend raus, Köln kann sie jetzt vermelden, hier Vertrag verlängert, die können sich nächste Saison hoffentlich richtig reich machen und wir nicht. Also mit anderen Spielern dann, aber eher dann vielleicht in 2 Jahren. Nein, mit zwei, also die Spieler sehe ich jetzt eher in 2 Jahren. Also die beiden Griechen plus Gadou. Ich glaube, die Sache
mich,
ist damit.
Ich freue mich primär für die ganzen, als gebürtiger Kölner und der jetzt aktuell auch immer noch hier wohnt, ich freue mich prinzipiell am meisten für die ganzen Kiddies, die unterm Weihnachtsbaum im Malertrikot gelegen bekommen haben, dass der Kerl jetzt nicht irgendwie nach Leipzig wechselt, das hätte schon wehgetan. Also, wenn man durch die Stadt hier läuft, du siehst, wenn du ein Köln-Trikot siehst, siehst du ein Malertrikot.
Ist halt so dieses alte wie früher krass. Podolski, ne?
Möchte ich mich mal. Ich habe ja wirklich viele Scheißtags, ne? Aber ich habe letztes Jahr in der S-Bahn gesessen, ich kam vom BVB U19-Spiel in Leverkusen und ich habe zu einem Kölner Kumpel gesagt, seit Elmaler wird der größte Kölner Unterschiedsspieler seit Lukas Podolski.
Und jetzt hat er noch seine Rückennummer. Das kann nämlich auch
gerade. Die 10?
Hat die 10 mit Stelle 13, ja.
Oh ja, das wird also die Trikotverkaufs.
Ja, müssen ein neues kaufen, richtig.
Aber gut, dann haben die Kinder, wenn sie es zu Weihnachten kriegen, noch ein halbes Jahr was davon und dann geht er halt für einen Haufen Geld nach England in der Regel. Aber sei ihnen gegönnt und ich wünsche da dem 1. FC Köln auch alles Gute. Damit habe ich die Geschichte abgeschlossen. Und wenn du magst, Anton, darfst du übergehen zu den eigentlich spannenden Themen. Zu den tatsächlichen Zugängen nämlich.
Ich verstehe. Ja, wie gesagt, Karezas, 18 Jahre, kommt aus Griechenland, hat zuletzt in Genk gekickt. Kam für stolze, ich glaube 30 Millionen steht hier drin. 30 Millionen, ja, kann, wie gesagt, auch mit diversen Bonuszahlungen noch irgendwie in die Höhe schießen. Aber das ist vermutlich das Talent, das am meisten hat für Aufsehen gesorgt hat. Einfach durch diese Testspiele, die er bis jetzt geleistet hat. Also insbesondere gegen Arsenal, als auch gegen die Roma. Wirklich, wirklich flink am Ball. Er hat immer wirklich tolle Ideen. Auch alleine, wie er die Pässe spielt. Ich habe das Gefühl, der spielt Pässe, die sonst kein anderer versuchen würde bei uns im Kader. Also der hat einfach so das gewisse Etwas. Und die Schusstechnik hat auch definitiv zu gefallen gewusst. Währenddessen ist Konstantelias eher auch ein Spieler, der zwar den Abschluss sucht, aber ich habe das Gefühl, eher durch Raumbesetzung und Dribblings von der linken Seite in diese Räume kommt. Also ich glaube, das ist schon nochmal ein etwas unterschiedlicher Spieler. Dann haben wir, wie gesagt, Joey Fährmann, 27, Yannick hat es eben schon angesprochen, zentrales Mittelfeld aus Eindhoven. Nicht der schnellste, aber seine Passwerte, die sind fast schon Toni Kroos-esk, wenn man sich diese ganzen Advanced-Statistiken, die Nerd-Statistiken, wie ich sie liebevoll immer nenne, mal anschaut. Kann definitiv eine gute Ergänzung sein zu dem, was wir aktuell in Bellingham und Metscher, wer weiß, vielleicht auch Marcel Sabitzer, das werden wir noch herausfinden. Und ja, jetzt auch Enzo Duarte dos Santos, der seinen Profivertrag bekommen hat. Ansonsten, würdet ihr einen von diesen Transfers mehr herausheben als den anderen? Habe ich Dominik eben schon gefragt. Yannick, hast du einen Spieler, der dich begeistert hat bis dato?
Carrezas ist natürlich jetzt der offensichtliche Take. Den haben wir ja auch jetzt schon in den Testspielen gesehen. Ich habe sie auch nur in Zusammenfassung gesehen. Der Sommer ist nun mal ein bisschen auch fußballfreie Zeit. Aber er hat natürlich diesen geilen Robben-Move, ne, den wir ja alle verflucht haben damals, weil er ja so durchschaubar und doch so unverteidigbar ist. Einfach vor die Strafraumkante ziehen und rein das Ding. Genau, ich hab mir tatsächlich gestern einmal so die Zeit genommen und habe so ein bisschen Fußballmanager gespielt und habe auf YouTube mir die Videos, so Highlight-Videos von den Spielern angeschaut, mir so ein paar Sachen notiert. Bei ihm habe ich mir den schönen Ruhrgebietsspruch oder Ruhrgebietstitel für ihn ausgesucht. Er ist so ein Bierdeckeldribbler. Er kann wirklich auf engen Raum echt mal so ein, zwei Spieler aus dem Spiel, also wirklich rausnehmen und an denen vorbeiziehen und kann dadurch dann natürlich ein Spiel aufziehen. Ne? Das war so ein bisschen ja auch die Kritik in der letzten Saison, die nicht nur wir vorgebracht haben, sondern so ziemlich alle BVB-Fans oder auch Sport-Experten, Fußball-Experten, dass der BVB in der Kreativität einfach Dinge fehlen. Also es fehlt die kreative Idee nach vorne. Der BVB hat sich von einem 1-0 zum nächsten 2-1 gegurkt, was immer irgendwie gegangen ist. Wir haben auch viel auch von Standardsituationen profitiert und auch später dann von Riassons Flanken aus dem Halbfeld. Aber das ist ja kein attraktives Fußballspiel und kein kreatives Fußballspiel. Und ich glaube, Carrezas bringt da schon da die dieses bisschen Magie mit, was wir gut gebrauchen können. El Mala hätte das natürlich auch noch mal auf ein anderes Level gehoben. Wir müssen jetzt nicht über ungelegte Eier sprechen. Gehen wir mal davon aus, oder gehe ich davon aus, dass Carrezas das diese Lücke dann, in Anführungszeichen Lücke, dann vor der Saison füllen kann ein bisschen. Bei Fährmann bin ich, der mir ein bisschen zu stark wie ein ehemaliger Gelsenkirchener Torwart klingt, ausgesprochen. Da hoffe ich
eine echt, Generation zu jung, ich weiß es nicht.
Ralf Fährmann kennt ja wohl.
Also Ralf Fährmann. Ja, Mann, ach du die Sau. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein 90er-Heidi.
Nein, Ralf Fährmann. Nein, aber Ralf
Fährmann habe ich auch schon zu hassen gelernt.
Vielleicht kann man ihn ja auch ein bisschen niederländischer aussprechen, so Fährmann. Naja.
weit weg von Holländisch,
würde ich sagen. Ja, wahrscheinlich. Da bin ich mal echt gespannt, weil dem wird, was ihm ja stark zur Last gelegt wird, ist ja sein Tempo. Ich habe mir das auch in meinen Scouting-Videos habe ich mir auch angeschaut. Ihm fehlt schon das Tempo. Also er ist keiner, der jetzt hier die Räume überläuft. Hat aber einen enormen Vorteil. Er kann den Ball behaupten. Ist jetzt kein Sechser, wobei er Sechser spielen kann. Aber er behauptet den Ball und verteilt ihn dann. So eine robuste Art irgendwie. Fand ich ganz interessant. Der lässt auch mal so Spieler an sich abprallen. Finde ich auch immer, sowas sieht ja im Stadion immer richtig geil aus, wenn diese Gegnerspieler dann so daran an den abprallen. Und das kann jetzt an dem Highlight-Video gelegen, aber der ist ein enorm starker Kopfballspieler. Also da können wir, den könnten wir im Eckengame auch nochmal gut gebrauchen. Also so ein bisschen die, was Mats Hummels an Lücke gelassen hat, könnte er jetzt auffüllen. Habe ich auch auf jeden Fall Bock drauf. Zu Konstantelias.
Wir können es wie Janis machen, einfach Janis nennen. Das haben der Janis Antetokounmpo, den Basketballspieler, und der Amis haben da auch einfach konsequent aufgegeben und nennen ihn nur noch Janis.
Okay, also, zu Janis. Also da bin ich auch gespannt, der ist ja schon mal 5 Jahre älter als Karezas, hat auch gute Anlagen, schöne Schusstechnik, Dribbler, ist so mittelschnell, hab ich mir aufgeschrieben. Und das ist ja so ein bisschen das Thema. Ich habe bei Karezas mir aufgeschrieben, dass er halt schnell ist. Und bei Janis, wie auch immer, dass er so mittelschnell ist. Und das Ding ist, die Bilder, die ich sehe, sind natürlich größtenteils aus der griechischen Liga. Und da habe ich schon den Eindruck, dass das Tempo insgesamt eher langsamer ist. Deswegen, da bin ich echt mal gespannt, wie der mit dem Bundesliga-Tempo mithält, wo ich glaube, dass da alles noch mal einen Tacken schneller läuft, der Ball ein bisschen schneller läuft. Da hoffe ich einfach, dass es als griechisches Duo gut funktioniert und die sich schnell einleben. Keine Ahnung, ob das wirklich ein Gedanke dabei war, dass die beiden sich so ein bisschen gegenseitig dann auch die Integration erleichtern. Und jetzt habe ich schon alle Spiele aufgezählt, dann kann ich auch noch den letzten machen. Gadou, finde ich spannend einfach. Du hast ja irgendwie einen Vergleich gezogen mit Upamecano, stimmt. Wobei ich bei Upamecano schon noch stärker die Körperlichkeit sehe. Also was ich jetzt in diesen Videos gesehen habe, war eher, dass er enorm stark so Ball wegspitzeln. Das ist so seine, der hat so lange Beine und kann den Ball dann so wegspitzeln. Und es ist dabei weniger körperlich in den Zweikämpfen. Also nicht, dass er gar nicht körperlich ist, aber ich fand es weniger körperlich als bei Upamecano beispielsweise. Genau, und dann, was ich in dem Video aber auch gesehen habe, die Spieleröffnung ist noch kein Mazumilz. Also er schlägt Bälle nach vorne, die, ich würde mal sagen, die kommen mit einer, was ich jetzt gesehen habe, so über den Daumen gepeilt, so einer 50-50-Quote an. Ne? Also das ist noch ausbaufähig, da geht noch mehr. Aber ich finde, die Tendenz, in die sich der BVB mit diesen Zugängen entwickelt, spannend. Also, oder habe ich jetzt irgendeinen ganz großen Shit getalkt?
Nee, ich würde aber noch mal was herausheben, ganz kurz. Also PSV Eindhoven, PAOK Saloniki, KIC Genk, RB Salzburg, ich traue mich nicht mal versuchen auszusprechen, wie der brasilianische Club von Pratsch auszusprechen ist, und Independiente aus Ecuador, oder ich glaube sogar Kolumbien, ich weiß es nicht.
Ecuador.
Ist euch aufgefallen, was da nicht dabei ist?
Die Bundesliga.
Ja, und was
und noch? Die Premier League.
Ja, ihr seid klassisch.
Die Premier League.
Also, ich finde, da ist auf jeden Fall ein Muster herauszulesen, insbesondere wenn man die Transferstrategie. Es ist natürlich leicht, jetzt in der Hinsicht dann auch Sebastian Kehl immer einzudreschen, aber es wirkt schon wie eine 180-Grad-Drehung, insofern, wo man diese ganzen Spieler herbekommen hat. Und auch mit welcher Intention sie geholt wurden. Also ich glaube, Kiel war immer so ein bisschen so Opfer davon, dass man Mentalitätsdebatten geführt hat und dass viele von diesen ganzen jungen Spielern damals ja auch noch irgendwie schnell wieder weg waren, dass man dann eben die Transferstrategie wieder so ein bisschen gedreht hat und versucht hat, Spieler zu holen, die durch ihre lange Zeit in der Bundesliga schon wissen, was Borussia Dortmund ist oder zumindest glauben, es zu wissen, und auch Spieler, die mal länger als 2 Jahre in einem Verein spielen. Und ich glaube, dass jetzt eben abermals dieser Switch passiert. Das ist ja nichts Besonderes im Sport, dass, wenn etwas nicht funktioniert hat, dass man dann eben eine 180-Grad-Drehung vollzieht. Und ich glaube, wirtschaftlich ist das auf jeden Fall die beste Idee. Auch wenn wir jetzt all diese Spiele angucken und eigentlich von allen davon ausgehen, dass sie irgendwie einschlagen werden, weil wir haben es ja eben noch nicht gesehen, dass sie es nicht tun. Es kann absolut sein, dass wir von Joey Fährmann irgendwie in 2 Jahren vor der nächsten Kaderleiche reden. Oder dass wir bei Karezas gesagt haben, oh, das ist ein super Talent, aber er konnte wie Duronville irgendwie nicht gesund bleiben. Oder Guard Gadou ist Upamecano, aber nur an Upamecano schlechten Tagen, wo er irgendwie ausrutscht und den Ball reihenweise zum Gegner schiebt. Das ist alles möglich. Transfers, so viel Arbeit auch in Scouting gesteckt wird, ist einfach zu einem gewissen Part immer ein gewisses Glücksspiel. Ich glaube, das vergessen viele einfach, wenn sie dann so in so eine Betrachtungsweise 4 Jahre später von so einer Transferphase gehen.
Und es ist ja auch aus Fan, also aus meiner persönlichen Fansicht würde ich sagen, ich habe auch dadurch, dass es mal sich so ungewöhnlich liest im Vergleich zu den vergangenen Jahren auf der Zugangsseite, sowohl was die Spieler angeht, als auch was die Vereine angeht, von denen sie kommen, macht es viel mehr Euphorie und Bock auf die neue Saison. Also ich habe wirklich überlegt, und das kommt einem schon fast komisch vor, wann man das letzte Mal sich so auf eine Saison gefreut hat. Und das hängt für mich an zwei Dingen. Zum einen dadurch, dass die letzte Saison halt so sang- und klanglos in dieser Luft ist raus, Spannungsabfall, Einöde da geendet ist, aber auch maßgeblich an den Transferzugängen, die wir jetzt getätigt haben. Weil ich habe mal geguckt, Vergleich 2023/24, Metscher von Wolfsburg, Sabitzer von Bayern, Füllkrug von Bremen, Benzebaini von Gladbach und halt Marzen und Sancho auf Leihbasis.
Also darf ich da auch auflösen, was das Muster ist? Darf ich da auch auflösen, was das Muster ist?
Ja, löst auf, Janik.
Alles Bundesligaspieler.
Und trotzdem standen wir im Champions-League-Finale in dem Jahr, ne? Das darf man nicht vergessen. Oh, ja. Aber wenn man das so auf dem Papier sieht, denkt man sich ja, also naheliegender ging die Transfers ja nicht. Von daher denke ich mir so, okay, ich habe schon Bock auf die Saison, allein dadurch, dass man so viele im positiven Sinne unbekannte Variablen hat, wo man nicht weiß, wie werden die sich auf dem Platz letztendlich ausspielen. Und das, ja, habe ich Bock drauf.
Ich glaube, dass du hast richtig viele wichtige Sachen gesagt. Also ich glaube, die Unbekannte ist unglaublich wichtig. Also vor letztem Jahr, sowohl in Essen als auch auf St. Pauli, bei den ersten Spielen, wo ich jeweils im Stadion war, ich wusste gefühlt schon, was passiert. Also jetzt nicht auf die Spiele bezogen, aber auf die ganze Saison bezogen. Und Transferphasen sind halt das, was die Pausen zwischen den jeweiligen Bundesligaspielen füllt. Und das kann in die eine Richtung gehen, das kann aber auch voll in die andere Richtung gehen. Ich glaube, die 22-23er Saison und die 23-24er Saison sind die perfekten Beispiele dafür. Also 22-23 hat man früh viele Transfers gemacht, also Schlotterbeck, Süle, da waren noch mehr dabei, Adeyemi war relativ früh, Özcan war relativ früh unter Dach und Fach, dann kam Alea, das hat dann natürlich so ein bisschen wieder das Ganze rausgenommen, weil eben diese Erkrankung kam, aber trotzdem, also ich bin damals mein erstes Spiel war Bremen, glaube ich, am dritten Spieltag, ich bin da hingefahren und ich hatte so einen Bock. Und am nächsten, ein Jahr später, in einer Sommertransferphase, an die ich wirklich oft noch zurückdenke, weil man hätte so viel Euphorie also empfachen können, wenn man irgendwie Transfers gemacht hätte nach dieser Saison, wo es eben so verdammt knapp war, dass man eben nicht deutscher Meister geworden ist. Und stattdessen holt man Spieler, die rückblickend gar nicht so fatal sind, aber im Moment einfach nicht wirklich als solche wahrgenommen werden. Also wir hatten die Matcher-Fehde, bei der die Hälfte der Fans irgendwie auf den Barrikaden stand und diesen Kerl einfach nicht wollte, was ja auch aus guten Gründen, das möchte ich jetzt überhaupt nicht disputieren oder so, aber der hat einfach überhaupt nichts ausgelöst oder er hat zu viel extremer ausgelöst in den Leuten. Niklas Füllkrug kam zum einen sehr spät und zum anderen war er jetzt nicht zwingend die Position, die viele Leute hätten verstärkt haben wollen sehen. Rami Benzebaini und Marcel Sabitzer sind beide gestandene Bundesligaspieler, aber bei denen gab es jetzt auch nicht das ganz große Upside. Also Sancho und Mertens sind beide im Winter gekommen, weil die Hinrunde eben so ein bisschen Grütze eben war. Also ich glaube, Transferphasen haben einen enorm unterbewerteten Faktor in der Hype-Bildung, die eben vor einer Saison entsteht. Das kann auch voll in die Hose gehen. Ein Jahr später wurde die Transferphase über den Klee gelobt, als wir, schieß mich tot, wen wir alles geholt haben, Girassi, Maxi Bayer, wer war noch dabei? Malem Anton.
Svensson, Chukwuemeka.
Ja, die kamen, genau, die anderen Chukwuemeka kamen später dann, ne?
Ja, und dann dazu das Ding mit Nuri Sahin, dass irgendwie die Leute dachten, jetzt spielen wir wieder attraktiven Fußball. Und auch auf das Spiel, als erstes Spiel gegen Frankfurt, bin ich hingefahren und ich hatte enorm Bock. Also, weil man einfach nicht wusste, was passiert. Ich glaube, wenn das jetzt morgen irgendwie oder übermorgen relativ gut ausgeht gegen die Bayern, das wird eine verdammt hohe Euphorie auslösen in Dortmund. Das kann auch natürlich in die Hose gehen, wenn wir jetzt 4-0 von denen auf die Fresse bekommen.
Vielleicht muss ich jetzt, vielleicht muss ich ein bisschen auf die Bremse treten, dann ich glaube, ich habe auch das Gefühl, dass ich habe auch Bock, ne? Und ich hinterfrage mich aber immer die ganze Zeit, ist es so dieses typische BVB-Fan, es ist jetzt wieder lange Sommerpause gewesen, WM, okay, habe ich nicht groß verfolgt. Ich habe wieder Bock auf Fußball-Euphorie oder habe ich Bock auf die neuen Spieler? Und das ist ja so ein bisschen das Thema, du hast es ja gesagt, Anton, mal mehr, mal weniger, aber immer hat man irgendwie, wenn da Spieler kommen, die man jetzt noch nicht kennt, hat man immer Bock zu sehen, wie die funktionieren, was die machen, wie sich das einfügt. Die Gefahr ist natürlich wirklich, dass dann wirklich, dass man krachend scheitert. Ich sehe aber die Gefahr jetzt nicht so akut, weil ich glaube, in Dortmund immer noch ist es immer noch so, dass man jüngeren Spielern durchaus mehr Zutrau, also mehr Vorschuss gibt in so im Bereich Entwicklungsmöglichkeiten. Ich will jetzt nicht fürs ganze Stadion sprechen, aber ich glaube, dass es da schon durchaus realistischer eingeschätzt wird. Als ne, ich meine, die Erwartungshaltung, wenn du einen Sabitzer holst, ist ja einfach, dass das ein Weltklasse-Spieler oder zumindest ein, ja, Weltklasse ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er hat bei FC Bayern gespielt, also dass es schon ein Top-Spieler ist. So, die Erwartungshaltung ist da und der soll fertig sein. Der darf keinen Bockmist spielen. Wenn der dann Bockmist spielt und dann entlädt sich das, glaube ich, noch mal ganz anders, als wenn jetzt ein Carrezas mal zwei Spiele ein bisschen durchhängt. Das wird ja dann auch von den, das wird ja auch alleine von den Medien, von den Fußballmedien noch mal ganz anders dann bewertet. Ich glaube, dass wir dadurch besser durch die Saison kommen, egal erstmal, grundsätzlich egal erstmal, wie es läuft. Aber ich glaube, und das jetzt muss ich wieder ein bisschen aufs Gas treten, ich glaube schon tatsächlich, dass das gute Transfers sind. Und ich habe echt mal, bin echt mal gespannt, da diesen, das hat mal so ein bisschen so ein Hauch von Umbruch, ne? Mal wirklich eine neue Ausrichtung. Interessante Spieler geholt, nicht aus den klassischen Kehlmärkten Deutschland, England, sondern wirklich mal auch wieder interessante Fußballländer, sag ich jetzt mal, oder spannende Fußballländer abgegrast und mal geguckt, was gibt's denn noch außerhalb von Deutschland und England. Und ich hab auch Bock, bin aber auch gespannt, wie das am Samstag läuft. Mich interessiert das. Dieser Pokal, wie sicherlich euch beide, denke ich auch, nicht sonderlich groß. Aber also ob mir das Ding jetzt holt oder nicht, ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Aber ich würde gerne sehen, dass da was entsteht im Kader, in der Mannschaft. Also selbst wenn du das Ding verlierst, dass du da siehst, welche Ansätze da gewählt werden. Jetzt gibt es natürlich noch einen Faktor, der sich nicht geändert hat zur letzten Saison, und das ist der Trainer. Ich bin echt gespannt, wie Niko Kovac jetzt mit diesem Potenzial umgeht, was ihm da im Grunde Ole Boog sicherlich in Abstimmung mit Niko Kovac ist jetzt nicht so, dass die komplett aneinander vorbeiarbeiten oder nicht miteinander sprechen, aber ich bin schon gespannt, ob Niko Kovac, der, wo ich immer noch felsenfest davon überzeugt bin, ein Trainer ist, der absolut auf Sicherheit spielt, der dem Kontrolle enorm wichtig ist, der eigentlich überhaupt kein Freund von wilden Spielzügen oder beziehungsweise wilden Spiel hin und her Ballwechseln ist, wie er jetzt im Grunde mit diesem Potenzial umgeht, ob er das in sein enges Korsett irgendwie reinquetscht, was nach hinten losgehen kann, oder ob er das Potenzial sieht und sich selbst auch vielleicht dahingehend ein bisschen öffnet und zu sagen, wir müssen in Dortmund nun mal, um auch dem Publikum und auch dem Anspruch gerecht zu werden, dahingehend vielleicht etwas mehr Anarchie wagen, so den Spielern mehr Freiräume geben. Ist eigentlich überhaupt nicht Kovac Ding, aber Anton hat gerade schon bei Niko Kovac gezuckt. Willst du was dazu sagen?
Ich sage überhaupt nichts, oder? Ich schweige, bis irgendwie was Neues ins Tageslicht kommt. Ich überlasse
aber ihm den Vortritt. Das ist ja vielleicht das Gute, also vielleicht auch die gute Nachricht für Anton, dass ihm ja eigentlich bei dem aktuellen Kader und gerade so, wenn du ins offensive Mittelfeld guckst, und bleibt ihm ja wenig anderes übrig, als mal Experimente zu wagen, weil eben gestandene Spieler wie Julian Brandt und so weiter gegangen sind, weil Maxi Bayer vielleicht, was man gehört hat, eher als Schienenspieler gebraucht wird hinten links, wenn Svensson nicht jedes Spiel spielen soll, dann hast du natürlich schon mal die Maßgabe, dass er mehr, und das haben wir natürlich, also habe ich in der letzten Saison moniert, das haben aber, finde ich, sehr viele moniert, dass er vielen Jugendspielern sehr spät erst in der Saison eine Chance gegeben hat und auch dann erst, als es um nichts mehr ging und sonst eben auf die bewährten Spieler auf Sicherheit gesetzt hat. Diese Freiheiten hat er ja nicht mehr so diese Saison. Also er hat nicht mehr diese krass gestandenen Kaderspieler, auf die er jetzt setzen kann. Das heißt, er ist für mich, finde ich, schon ein bisschen mehr gezwungen, da mal neue Sachen zu wagen, Experimente zu wagen. Klar, die Frage ist so ein bisschen, wie er es ausspielt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass gerade so sowohl Konstantelias als auch Carrezas da doch deutlich Einsatzzeit bekommen werden. Und könnte, also ich weiß nicht, was mit Bellingham ist, ob er sagt, okay, wir holen einen Joey Fairmann nicht umsonst für 20 Millionen dafür, dass er vielleicht nur Rotationsspieler ist. Vielleicht geht er auch direkt mit Menscher und Fairmann auf A6 rein. Also ich ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass da auf jeden Fall mehr Flexibilität und auch mehr Experimentierbereitschaft notgedrungen da ist als letztes Jahr.
Du hast Maxi Bayer als Schienenspieler eben schon angesprochen. Ich würde die Konversation aber gerne noch um eine Frage verzögern, weil mich würde rein aus Interesse interessieren, wenn ihr heute Wetten abgeben müsstet, was wird die Kombination an Offensivspielern sein, die wir am Ende der Saison am häufigsten gesehen haben? Also ich kann vielleicht ganz kurz aufzählen, wir haben Kanischo Komeka, wir haben theoretisch Maximilian Bayer, Seru Girassi, Fabio Silva, Konstantinos Karetsas, Giannis Konstantelias, wir haben theoretisch Albert, wir haben Samu Inacio, wir hätten rein hypothetisch, fühlt euch frei, den ganzen Namen zu nennen, Justin Lermer, der da irgendwie reingeworfen wird. Hab ich Vollidiot jetzt einen vergessen? Ich glaube nicht. Ich habe jetzt aber auch nicht nochmal nachgeguckt, also vielleicht gibt es da noch einen Spieler, der irgendwie genannt werden könnte. Aber wenn, welche Dreierreihe sehen wir am Ende der Saison am häufigsten?
Also ich würde sagen, auf von neun natürlich Girassi, der sich durch die Saison hoffentlich nicht so quälen wird wie durch Phasen der letzten Saison. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr, bei welchem Medium es war, aber Kovac hat irgendwo so ein bisschen auf die Bremse getreten bei Karetsas angesichts auch des Alters, dass er nicht alle Spiele spielen wird und direkt so viel Einsatzzeit bekommen wird. Deswegen würde ich sagen, wahrscheinlich sehen wir dann doch im offensiven Mittelfeld nochmal häufiger Maxi Bayer. Als Karetsas vielleicht über die Saison verteilt und sonst Konstantelias aber als etwas stärkere Kraft da vorne. Also ich würde sagen Konstantelias, Bayer / Karetsas und vorne Girassi.
Dem schließe ich mich, glaube ich, an. Ich würde die Rolle von Fabio Silva nicht unterschätzen. Ich hoffe stark, dass Niko Kovac den auch bringt. Alleine schon in Phasen, in denen es vielleicht bei Karetsas mal nicht läuft, dass man den in. Ich würde immer Karetsas vorziehen, vor Fabio Silva. Aber ich glaube, dass es tatsächlich Fabio Silva gar nicht so wenig Einsatzzeiten haben wird, weil ich eben bei Niko Kovac glaube, dass er doch eher dann manchmal, und das wird uns, glaube ich, vielleicht an der Stelle ärgern, lieber dann auf Fabio Silva setzt, der ein bisschen mehr Erfahrung mitbringt, als jetzt Karetsas zum Beispiel. Auch schon Bundesliga-Erfahrung hat, Champions-League-Erfahrung hat, was zum Beispiel auch Konstantelias, mein Gott, abgeht. Ich hoffe, dass er die alle durchaus ranführt. Könnte ich mir vorstellen, dass er eher dann doch auf Silva und Bayer setzt, weil bei den anderen noch diese Erfahrung nicht fehlt, die Erfahrung noch nicht vorhanden ist, beziehungsweise fehlt. Kommt immer auch auf den Gegner an, muss man auch sagen. Also ich glaube, in der Bundesliga ist er da vielleicht experimentierfreudiger als vor allen Dingen, wenn es um kreative Sachen geht, wie gegen Augsburg oder weiß ich nicht, Union, dass man da die sich eher defensiv orientieren, dass man da dann die Kreativen ein bisschen ranlässt und dann, ich glaube, in der Champions League, wenn es dann auch ein bisschen mehr um die Erfahrung und Umschaltmomente gehen kann, dann Fabio Silva und Maxi Bayer dann eher doch in der Offensive tätig sind. Aber ich finde das wirklich schwierig zu beurteilen, weil mindestens zwei Spieler von denen, also Ferma und Konstantelias, noch gar nicht für Borussia Dortmund gespielt haben. Ich die jetzt noch gar nicht in einer Formation gesehen habe. Vielleicht können wir die Frage noch mal vertagen auf die Folge nach den ersten 3-4 Spielen, wenn sich so ein bisschen abzeichnet, wohin die Reise mit Kovac geht.
Können wir gerne machen. Mich hat es einfach nur rein vom Bauchgefühl interessiert, weil Mainz würde nämlich aussagen, dass Samu Inacio ein bisschen zu schnell vergessen wird. Ich glaube, der ist durch sein Gespür für Räume einfach wirklich so ein bisschen so ein kleines Pet-Project von Kovac geworden. Und ich glaube, dass Bayer ein bisschen mehr nach hinten gezogen wird. Ich glaube, es wird tatsächlich am ehesten Inacio, Girassi und Konstantelias, Karetsas. Die Gyros-Zange, sie wird uns so verwirren wie über diese ganze Saison. Wie dem auch sei. Wir haben ja in unseren Notizen noch einen Punkt stehen. Was fehlt noch spielertechnisch? Und der Mann, der aktuell natürlich wieder so ein bisschen durch die Medien schwirrt, ist Hector Ford von Barcelona. Ein rechter
Verteidiger. Ach, ich habe schon wieder gedacht, du sagst einen anderen Namen. Oh Gott, ich habe mich schon wieder erschreckt. Ich habe schon wieder gedacht, der Name, der nicht genannt werden darf. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Alles gut. Ja, Hector, genau.
Hector Ford, wie gesagt, rechter Verteidiger, hat primär bei Barcelona in der Viererkette gespielt, aber das würde Niko Kovac natürlich nicht davon abhalten, ihn in der Dreierkette eingesetzt zu werden. Ich versuche das jetzt nicht zu weit auszuholen, aber der aktuelle Trend geht ja eher dahin, dass Kovac die Schienenspieler invers einsetzt, also die Linksfüße auf der rechten Seite, der Rechtsfuß auf der linken Seite. Ich finde es grausam. Also ich sehe, was grundsätzlich die Idee dahinter ist, dass du halt gewisse Räume einfach überladen kannst, damit du Überzahlsituationen schaffen kannst. Aber ich glaube, insbesondere in Umschaltsituationen geht dir einfach so viel verloren, wenn die Spieler immer wieder abbremsen müssen. Und das macht sie so eindimensional, weil Daniel Svensson wird keine Flanke von der rechten Seite mit dem rechten Fuß schlagen. Das wird nicht passieren. Der hat den gefühlt nur zum Stehen. Also, weiß ich nicht. Und ob jetzt das Ding mit Ford ist, jetzt kommt er als rechter Verteidiger, und wenn man sich den grundsätzlichen Kader anschaut, ergibt das ja Sinn, weil wir haben Jan Couto abgegeben, es fehlt ein Flügelverteidiger hinter Riasson. Aber wird er den auf der rechten Seite noch einsetzen? Oder wird er eher auf links eingesetzt, wo dann aktuell auch viel Maxi Bayer gespielt hat und Jürgen Riasson ja anscheinend auch eingesetzt wird? Also, ich habe noch ein bisschen Fragezeichen hinter der Profilierung dieser ganzen Spieler. Hättet ihr andere Emotionen, sollte irgendwie in den nächsten, keine Ahnung, 72 Stunden die Meldung kommen, dass Borussia Dortmund sich mit Barcelona geeinigt hätte?
Ich glaube, bei mir wäre es so ein zustimmendes Nicken einfach, was ich als Emotion hätte. Weil es ist die offensichtlichste Position, wo du was machen könntest, wenn du noch wolltest. Aber bei mir wird auch keine Welt zusammenbrechen, wenn er jetzt nicht käme oder wir auf der Position nichts mehr tun. So, und was ich gar nicht bedacht habe, ist eben, was du gerade gesagt hast, Anton, dass die invers aufgestellt werden, weil sonst wäre es ja klar, ne? Sonst wäre, wenn Riasson rechts spielen würde, Svensson links, wäre der Rechtsverteidiger oder der rechte Schienenspieler die einzige Position, wo du kein nominelles Backup hättest, was genau für die Position taugen würde. Dann würde ich sagen, okay, dann liegt's nah. Aber wenn er tauschen würde, die Seiten, dann wäre es ja wirklich, also was ein Chaos. Nee, ich fände es gut, wenn er käme. Wenn er nicht kommt, ist aber auch nicht schlimm.
Also ich sehe noch den Bedarf auf der Position, aber ich kann über den Hector nichts sagen, außer dass ich seinen Namen kenne, wo er weiß, für welchen Verein er spielt und wie sein Transfermarkt.de wert ist. Deswegen, ich fände es gut, wenn wir auf der Position noch was tun. Und halt, den Rest halte ich wie Dominik. Wenn er kommt, freue ich mich vielleicht auf einen guten Spieler. Dann schaue ich mir auch das Highlight-Video
an. Geht er wieder ins Scouting rein.
Dann gehe ich wieder ins Scouting rein.
Ah, guck mal, aber hier, Sebastian Krug wird doch hier umworben, der Chef-Scout von Dortmund. Ich meine, also wir haben den Ersatz ja schon gefunden jetzt.
Ja, genau. Ich will nicht wissen, wie viele Scouts so arbeiten, ne? Aber nichtsdestotrotz fände ich gut, wenn wir auf der Position noch was machen und ein bisschen mehr Breite und ein bisschen mehr Tiefe. Je nachdem, wie man will, in den Kader zu kriegen und da ein bisschen auch nochmal ein kreatives Element zu kriegen. Kauto war ja dann doch irgendwie am Ende des Tages doch irgendwie enttäuschend, leider.
Ja, also ich fand den eigentlich immer ganz solide, wenn ich Barcelona geguckt habe, was sich verhältnismäßig oft war. Ich mag die einfach wirklich gerne, wie sie aktuell unter Hansi Flick spielen. Ich habe so ein bisschen Sorge, falls er nicht kommt, dass wir in so eine Situation kommen, wo sie sich selber einreden, dass sie ja doch theoretisch Maxi Bayer da aufstellen können. Und das funktioniert auch in der Theorie, bis Maxi Bayer aber auch gleichzeitig mal vorne gebraucht wird. Das ist halt immer der Nachteil von diesen ganzen polyvalenten Spielern, dass du sie überall so ein bisschen, aber nie so richtig einplanen kannst, weil sie immer überall woanders spielen. Deswegen würde ich das auch sehr begrüßen, wenn man da jetzt noch irgendwie eine Alternative schafft. Es wird ja aktuell so ein bisschen davon geredet, dass es vielleicht eine Laie mit Kaufoption wäre. Das würde zumindest ein Ashraf Hakimi-Szenario ausschließen, wo man den Spieler dann irgendwie für 2 Jahre im Verein hat, der zur Weltklasse heranreift und dann du keine Chance darauf hast, irgendwie die Hand draufzulegen und irgendwas damit zu machen und sei es ihn für mehr Geld dann weiterzugeben. Ich glaube, das könnte schon ein sehr sinnvoller Move sein, sollte der denn noch in den nächsten Tagen und Wochen. Ich glaube, ja doch, 2 Wochen haben wir noch bis Transferschluss. Das könnte schon eine gute Idee sein. Ich gehe aktuell so ein bisschen das Dokument durch und würde sagen, wir sind schon fast am Ende angekommen. Ich weiß nicht, ob das hier zwingend als auf Ohren oder auf den Punkt Folge herauskommen wird, aber ich würde trotzdem nur
fragen. Wir haben auf den Punkt, weil wir ein Sachthema gewählt haben. Das ist eine klare Abgrenzung. Auf Ohren ist eigentlich eher, wenn es um den Spielbetrieb geht. Wir machen aber Das finde ich ein ganz guter Punkt. Es wird dann auch auf jeden Fall noch eine Saisonvorschau kommen. Wir wissen nicht ganz genau, ob es ganz, ganz rechtzeitig noch vor dem ersten richtigen Pflichtspiel, ich zähle jetzt den Samstag nicht dazu, das schaffen wir nicht, aber ich kann nicht garantieren, dass wir es ganz, ganz, ganz pünktlich vor dem ersten Saisonspiel schaffen. Es ist aber geplant, wenn wir dann wieder mit ein paar Leuten zusammenkommen. Aber das wird dann auf den Punkt, auf Ohren, und diese Folge wird jetzt ist ein auf den Punkt. Habt ihr aber auch schon gesehen, alle. Deswegen ist es eigentlich völliger Quatsch, warum ich das erzähle.
Egal, die eine Stunde Marke haben wir eh mehr oder weniger pulverisiert.
Als ich angefangen habe, das zu hören, haben die damals von Schwarz-Gelb, da war ich noch nicht dabei, haben die das auch eingeführt mit auf den Punkt, da sollte das 30 Minuten maximal sein.
Das hätten wir vielleicht über einen Transfer geschafft.
Na, das hätten wir nicht mal bei El Mala geschafft.
Das ist möglich. Wie gesagt, ich glaube, ansonsten ist das Dokument relativ leer gefegt. Hat noch irgendwer von euch irgendwas Dringendes auf dem Herzen, was er hier loswerden möchte?
Nö, also eigentlich nur, dass alle Transfers zünden.
Das wäre schön.
Dann werde ich jetzt aktuell ein bisschen nervös, weil ich letztes Mal die auf den Punkt Folge so im Chaos beendet habe, dass ich das jetzt heute ein bisschen besser machen möchte. Ich glaube aber, ansonsten ist alles relativ erwähnt, auch die ganzen organisatorischen Dinge, die ich am Anfang erwähnt habe. Folglich bleibt mir eigentlich nichts mehr anderes, als Jens nachzueifern, wenn ich sage, her BVB.
Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarzgelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern. Ausverkauft.